Kreuz und Krone. KI begreifen und strategisch nutzen. Mit Hermann Del Campo, der AI-Queen und Patrick Breitenmoser, dem Schweizer KI-Experten.
Herzlich willkommen bei Kreuz und Krone. Moin Patrick, es ist wieder soweit.
Hallo Hermann, es ist aber schon 10 vor 10.
Oh, 10 vor 9.
10 vor 9.
10 vor 9. Wie geht es dir?
Ja, doch. Das ist schön. Mit Kindern sehr, sehr spaßig im Garten. Warmes Wetter. Genieße es richtig. Du siehst ja auch ganz schön angebräunt aus.
Ja, ich bin angebräunt. Wir haben ja auch diese Abend schon mal verschoben, weil es einfach zu schönes Wetter war, um am Computer zu sitzen und Podcast aufzunehmen.
Ja, sorry an die Zuhörer. Es war zu gutes Wetter. Wir mussten es leider ein bisschen verschieben.
Genau. Aber wir unterhalten uns heute über das Thema Voice Interfaces.
Ja.
Und zwar hast du mir ja gesagt, du hast eine Spiel mit einer Idee, dass es eigentlich möglich wäre, eine komplette App oder eine neue Applikation Voice First zu designen. Und da haben wir gesagt, ist das eigentlich möglich? Wo sehen wir Vor- und Nachteile? Was bedeutet es überhaupt, Voice Interfaces zu bauen? Auch da hast du ja auch schon einige Erfahrungen gemacht. Ich habe gesagt, lass uns einfach mal ein bisschen über das Thema sprechen und sehen, wo uns das hinführt.
Ja, ich finde es total das spannende Thema, weil ich habe im Grunde meine meiste Erfahrung, was KI angeht, eigentlich mit audiovisueller Manipulation, sehr viel im Bereich Transkription, Sprachsynthese, Intenterkennung, Dynamiken in Audio. Das heißt, alles, was die Stimme mit KI macht, verarbeitet und analysiert. Und deswegen finde ich das so spannend, das Thema Voice First oder auch insgesamt Voice Interfaces für Anwendungen. Das fing schon 2017 mit Alexa an, wo ich mit der UFA zusammen am Piloten gesessen habe mit Ernst Pfeiler, einer der intelligentesten und genialsten Medien-CTOs, die ich kennengelernt habe. Er ist unglaublich visionär und der hat damals schon gesagt, dass wir halt eine Möglichkeit schaffen müssen, irgendwie deutsche Sendungen ins Ausland zu bringen über KI, und haben damals einen Prototypen gebaut, Speech-to-Speech-Translation mit damals noch Qualität von Alexa-Stimmen. Und haben dann halt einfach eine Sprachsynthese geschaffen. Und da fing es an, dass ich so eine große Laune habe, so einen großen Bock habe, mit Sprache zu kommunizieren. Wie interagiere ich mit dem Rechner? Und auch wie verhält sich die KI? Was erkennt sie? Ich bin großer Fan von Diktierfunktionen und habe mir dann gedacht, wenn wir so einen Voice-First-Ansatz wirklich fahren, was bedeutet das wirklich? Also was machen wir da und wie könnte das aussehen? Das ist halt, es ist gar nicht mal so trivial. Fangen wir an, wir haben jetzt mal so einen Status Quo, den wir uns angucken. Überall geben wir unsere Login-Daten ein. Die sind dann gespeichert entweder in Google, mit einem Google Authentication, Microsoft oder im Passwortmanager. Wir geben unsere E-Mail ein und das Passwort, loggen uns ein. Jetzt aber aus deiner Sicht, ist das sinnvoll, das über Voice abzudecken, wenn ich Voice First bin? Haben wir uns da vorher ein bisschen unterhalten, deswegen deine Meinung fand ich halt auch genau richtig, deswegen geben wir deine 2 Cents dazu.
Ja, ich vielleicht nochmal kurz einfach auch, wie ich grundsätzlich dazu stehe. Ich glaube auch, Voice ist ein wirklich top-Interface, um mit LLMs zu agieren. Und ich selber brauche eigentlich Voice auch täglich, sei es um Dinge in meinem Computer zu diktieren. Also sehr wenige Texte, die ich heute noch schreibe, welche ich auch noch von Hand tippe, sondern vieles wird einfach diktiert, weil die Tools einfach da sind, um dieses ganze Ramblings in sauber strukturierte Texte umzuwandeln, und ich einfach so 3-mal so schnell bin, wie wenn ich Dinge tippe. Also ich bin ein großer Fan. Ich bin auch ein großer Fan von den Advanced Voice Modes, gerade von OpenAI. Das ist etwas, was ich super viel verwende, um mit KI zu interagieren. Was aber das Thema Logins und solche Dinge angeht, glaube ich, es gibt einfach gewisse Limitationen, wo diese Systeme nicht optimal sind. Und ich gerade nehmen wir diese Login-Situation, also E-Mail, Passwort. Da habe ich dir gesagt, da bin ich eigentlich kein großer Fan. Erstens glaube ich, E-Mail zu diktieren ist etwas, das technisch sehr anspruchsvoll ist. Also gerade je nachdem, wie die Namen sind, die Schreibweisen und so weiter, ist es nicht etwas, das mit einer hundertprozentigen Sicherheit funktioniert. Es ist ein Interface, dass wir wirklich alle wissen, wie wir das nutzen. Also eine E-Mail zu schreiben ist eigentlich das, was wir heute am besten können, weil wir es einfach sehr viel machen. Und dann hast du die Dinge wie Passwörter, oder? Und ich glaube, Passwörter zu diktieren ist erstens super umständlich, weil leider sollte man heute ja nicht mehr Passwort 1, 2, 3 verwenden. Und wir haben sehr viele Dinge rund um dieses UI, UX gebaut, die unseren Prozess eigentlich beschleunigen, wie Passwortmanagers und so weiter. Und darum glaube ich einfach, es gibt Prozesse und Interaktionen, die sehr gut mit Voice funktionieren. Es gibt einfach solche, wo ich glaube, die Friktion, um Voice um jeden Preis zu implementieren, einfach zu groß ist. Und gerade ja, die Login und so, glaube ich, gehört da rein.
Ja, also wie gesagt, also klassisch zu denken, gebe ich dir vollkommen recht. Aber es geht ja darum, auch dann zu gucken, wenn man einen Voice-First-Ansatz hat, wie macht man denn das Interface, wie macht man das Login, wie macht man die Absicherung, dass man trotzdem halt so denken kann. Also was ich dir ja auch gezeigt hatte einmal, das wäre dann die Überlegung, dass man halt mit einem Magic Link arbeitet oder mit einem One-Time-Passwort. Das heißt, ich logge mich mit einer E-Mail-Adresse ein, die ich dann diktieren könnte. Und wenn ich das Modell auch dafür feingetunt habe, dass ich sage, das ist jetzt ein kleines Modell, was nur dafür da ist, die richtige Schreibweise sehr gut einzugeben in die Maske, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das klappen kann. Dann aber halt dein One-Time-Passwort verwende anstelle einer normalen Passworteingabe, weil dann bekomme ich eine Zahlenkombination, die kann ich jetzt einfach vorlesen, weil das wird jetzt nur einmal funktionieren und wird nicht nochmal funktionieren und habe dann halt meine zwei Wege oder habe dann meine Passworteingabe durch das One-Time-Passwort. So könnte man das halt angehen, aber es ist halt ein ganz anderer Ansatz. Und ich gebe dir aber recht, das einfach nur normales Passwort zu diktieren, vor allem wenn man im Großraumbüro sitzt, jetzt nicht gerade die klügste Art und Weise ist. Und ich glaube, die ganzen Sicherheitsexperten würden da auch aufs Dach steigen.
Absolut. Aber nehmen wir das Thema Magic Link, unabhängig von Voice Interface. Wie stehst du dazu? Ich finde, das ist ja ein verdammtes Anti-Pattern, weil es ist so umständlich, oder? Gerade eben, wenn du heute deine ganzen Prozesse automatisiert hast, um schnell zu sein. Also du hast einen Passwortmanager, wo du aber auch Two-Factor drin hast, oder? Und all diese Dinge, und das ist so schnell. Und wenn ich heute Magic Links kriege, dann ist es so ein bisschen, ach, es ist so ein Bruch. Also nur ich finde es ja heute schon nicht cool. Und wenn ich dann noch dreimal meine E-Mails diktieren muss, okay, Patrick, kann man jetzt mal noch schreiben. Aber ich denke, gerade wenn du ein bisschen mehr exotische Namen hast, glaube ich, ist das so, warum? Also wie gesagt, ich glaube sehr stark an die Interaktion über Voice mit Systemen, weil ich eben glaube, gerade wenn es um viel Text geht, ist es das eigentlich das bessere Interface, um zu kommunizieren, weil wir haben ja auch Dialoge, wenn wir miteinander sprechen. Wir haben uns auch schon angerufen, weil die Kommunikation über WhatsApp zu blöde wurde. Und ich meine, da schreibt man ja auch nicht wirklich reines Hochdeutsch. Darum war ich da ein bisschen raus, als du mir das gezeigt hast. Aber ich glaube, ich würde nicht abschließend sagen, dass es nicht geht, oder? Wie gesagt, ich glaube einfach, es gibt für verschiedene Interaktionen bessere und einfachere Schritte, oder? Und wo du einfach auch als User nicht etwas Neues lernen musst, oder?
Es ist definitiv etwas, wo man was Neues denken muss, weil die klassischen Wege funktionieren da nicht und ich sehe da jetzt schon den klassischen Login über E-Mail und Passwort, was für, ich sag mal, manche europäische Softwareanbieter schon absolut hochmodern ist, sehe ich halt veraltet an und wir müssen irgendeine Art Weg finden für die fürs Einloggen, fürs Authentifizieren, was jetzt wirklich so einfach ist, wie ich spreche jetzt rein. Also es muss jetzt nicht die Sprache sein, aber so einfach soll es halt sein von dem Ansatz. Und deswegen fand ich das halt sehr, sehr spannend. Es ist aber auch extrem kompliziert dann am Ende, weil du musst jetzt einen UX entwerfen, UI oder und dem Nutzer ein entsprechendes UX geben, die ihm ermöglicht, sich da direkt wohlzufinden. Er soll es nicht cringe finden, wenn ein Roboter sehr gebrochen, sehr monoton ihm antwortet, sondern es soll halt wie im Flow klingen. Und deswegen haben wir auch mal gesagt, so Vergleich Voice Interface Anthropic zu ChatGPT oder zu anderen Voice Assistenten, die noch weiter hinterm Mond sind wie Siri. Also mit Siri unterhalte ich mich beispielsweise gar nicht. Ich bin absoluter Apple-Fanboy, aber wenn ich mich mit Siri unterhalte, bekomme ich schlechte Laune. Wie gibt es mir?
Ich verwende Siri nicht. Die kann nichts. Das ist wirklich, ich habe den Use Case nicht, um mich mit Siri zu unterhalten. Und die Lampen, da habe ich jetzt Shortcuts auf dem Handy, die ich klicken kann. Ja, vielleicht die Diskussion, die wir vorher hatten, vielleicht haben es einige von unseren Zuhörern gelesen. Es gab diesen Bericht, dass sich immer mehr User in KI-Systeme verlieben. Heißt, dass diese Companion- und diese Therapie-Use-Cases, für die KI verwendet wird, auch dazu führt, dass sich Menschen in KI verlieben, also wie in diesem Film Her. Und dann hat Anthropic einen Bericht gemacht, also gesagt, nein, das sehen wir überhaupt nicht so. Wir haben dann anonym mal unsere Chats kontrolliert und sehr wenige Menschen unterhalten sich mit der KI über solche Dinge. Da habe ich dir gesagt, ja, hast du mal dieses Voice-Interface von denen getestet? In die KI würde ich mich ja auch nicht verlieben, die ist so scheiße. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo ich einfach glaube, dass diese Systeme müssen sehr gut sein, damit die Interaktion natürlich ist. Wenn sie nicht natürlich ist, eben Dinge, wie du gesagt hast, wenn die Latenz nicht gut ist, wenn die KI nicht versteht, wenn diese, wie sie antwortet, wenn das super roboterhaft ist und nicht wirklich ein bisschen nach Mensch tönt, dann ist einfach die Interaktion schräg. Wenn man dann aber den Voice-Mode von OpenAI nimmt, und ich unterhalte mich eigentlich sehr viel mit dem Voice-Mode, und das ist eigentlich jetzt sehr nahe wie eine Diskussion, wenn wir sie führen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass Leute da reinkommen, und dann haben die noch ein bisschen Memory und wissen noch ein bisschen, was deine Probleme gestern waren, und dass du da reinkommst und dann auf einmal du das Gefühl hast, hey, da kennt mich jemand, da weiß jemand, was mich beschäftigt, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, also ein Tropic, kein Wunder. Das ist wirklich, das ist klar, das funktioniert nicht.
Ja, also bei Siri würde ich mich auch nicht wundern, wenn sich da keiner von drin verliebt, also. Das ist schon, ich prick hier schon raus, alleine bei der schlechten Diktierfunktion. Und ich bin ein Fan von Nachrichten diktieren, weil ich keine Lust habe, jetzt eine Sprachnachricht aufzunehmen. Und habe das schon häufiger mitbekommen. Ich schicke halt Kollegen auf Arbeit eine diktierte Nachricht und bekomme dann nur als Antwort zurück: Hä? Was meinst du? Ich verstehe dich nicht. Und ja, ich habe dann natürlich nicht ganz die Nachricht nochmal überflogen, sondern einfach nur diktiert und dann abgeschickt und liest dann im Nachgang und denke mir so, das klingt halt voll daneben, als wenn ich betrunken war oder...
Ja gut, das ist natürlich auch ein Edge-Case, ja, Mann, oder? Aber du kannst ja jetzt, wenn dir egal ist, dass deine Chats in die Staaten gehen, kannst du ja auch Whisperflow auf dem Handy installieren. Mhm. Und dann ist es schon, da ist die Diktierfunktion nochmal, da siehst du einfach, wie auch eine Diktierfunktion auf dem iPhone funktionieren kann. Also du bindest das dann über eine Tastatur ein. Ja.
Ja, aber du weißt ja, dass ich mir das ja natürlich nicht egal ist, dass die Daten haben, wenn egal gehen. Deswegen, ich achte ja schon darauf, dass die Sachen halt nur auf dem Handy laufen oder so reden hier in Europa irgendwo funktionieren, weil das nervt mich dann schon. Und ich mag halt die Dreistigkeit nicht. Das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Dreistigkeit, einfach nur, weil es dann darüber geht, dass sie dann einfach für alles verwenden können. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist nicht das Thema von heute. Wir reden über Voice Interfaces und lass mal einen Schritt weitergehen. Also wenn wir jetzt mal gucken, welche wirklich dedizierten Voice Interfaces kennst du, wo du sagst, das ist jetzt wirklich, ist es etwas, wo da kann man richtig toll mit Sprache arbeiten. Also das Einzige, was ich halt kenne, ist die Alexa als allgemeiner Begleiter, der im Haus steht. Die Google Assist Funktion halt von Sachen Handy, Auto und so weiter, die funktioniert auch recht gut. Irgendwo hin navigieren möchte. Und dann halt natürlich Chatbots und Co. Ich habe aber ein paar ehemaligen Kollegen aus dem KI-Bereich, die sehr stark sich auf Alexa fokussiert haben. Das sind zwei Deutsche. Unglaublich geile Arbeit machen die. Und die haben sich darauf spezialisiert, Alexa für Hotels so anzupassen, dass es halt individuell sich anfühlt für den Besucher in einem Hotel, dass man personalisiert angesprochen wird. Und die Kollegen sind von Roompal und das sind zwei absolut geniale Typen, die Gründer von Roompal. Mit denen macht es auch richtig Spaß zu arbeiten. Der Dominik und der Tim haben es richtig drauf. Macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Und das ihre Art und Weise, so richtig eine Art Voice-Interface ins Hotelzimmer zu bringen, dass die Alexa dafür fungiert, als Assistent den Besucher in einem Hotelzimmer zu begleiten. Finde ich halt richtig geil. Also das ist Chapeau, was sie da gemacht haben. Geile Arbeit und auch das Produkt ist richtig geil. Und das so eine Art Cases finde ich halt spannend. Es gibt aber sehr, sehr wenige, wo ich sage, das macht Spaß, sich mit denen zu unterhalten.
Ja. Ja, nein, ich bin bei dir. Ich glaube für mich, wenn, wie gesagt, ich verwende das sehr viel, aber ich verwende es sehr viel an meinem Computer. Ich kenne jetzt auch eigentlich außerhalb von dem, was ich an meinem Computer mache oder eben ChatGPT auf dem Handy, wenn ich unterwegs bin oder im Auto, kenne ich eigentlich auch wenige Voice Agents, die wirklich sehr gut funktionieren. Also wo du wirklich einen Mehrwert kriegst, wenn du wirklich mit einem System interagierst, oder? Und das, glaube ich, hat verschiedene Gründe. Ich glaube, technisch ist es nicht ganz einfach, oder? Wir haben das auch schon diskutiert, was es wirklich braucht, wenn man ein solches System selber bauen möchte. Gerade auch eben, wenn man nicht auf bestehende amerikanische Systeme zurückgreifen möchte, wenn man das eigene Wissen einbinden möchte, ist es einfach auch nicht so einfach, damit du eine Experience hast, die wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, das hinderte noch viele Leute daran, das wirklich groß auszurollen, und dann hast du natürlich auch wenig Gelegenheit, damit zu interagieren. Und wir sehen das ja bei Apple, oder? Ich meine, die haben letztes Jahr angekündigt, wie gut das alles wird, oder Amazon hat es angekündigt, wie gut das alles wird. Und am Ende ist es einfach nie einfach. Und ich glaube, da braucht es noch einen Moment, aber ich glaube, wir werden das immer mehr auch sehen, oder?
Ja, aber ich sag mal so, wenn du jetzt mal genau in dieses Thema Voice Interface reingehst und Usability. Jetzt gehen wir mal einfach in diese fiktive App rein. Wir haben uns eingeloggt mit irgendwas im Hybriden von ein bisschen Voice, ein bisschen nicht Voice, aber wir sind jetzt eingeloggt in einer Plattform, die irgendwas macht. Aber wenn wir jetzt mal gucken und wir wollen uns einmal anzeigen lassen, entsprechende Daten, worin bin ich dann halt schneller? In der Visualisierung von einem Dashboard, wo bestimmte Grafiken mir das sofort symbolisieren und ich sofort in der Sekunde, wo die Grafik da ist, weiß, wie es läuft, oder mir eine KI erstmal gewisse Reporting-Zahlen vorstellt und ich das jetzt erstmal kognitiv verarbeiten muss und dann mir vorstellen muss, ah, okay, da sind wir, so sieht das aus. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es, wie du auch sagtest, es gibt Hürden von dem Thema Usability, wo wir sagen, ja, Voice First ist geil, da kann man sehr viel machen, auch in der Interaktion, aber es gibt Sachen, die sollte man trotzdem klassisch darstellen, weil sie einfach viel freundlicher in der Bedienung ist oder der Nutzer auch viel schneller die Informationen erhalten und verarbeiten kann, als mit dem einfach klassischen Voice-First-Ansatz. Was hast du dazu?
Nein, ich bin absolut bei dir. Genau das, oder? Ich glaube, am Ende muss die Technologie das bieten, was mir hilft, schnell an die Lösung zu kommen von dem, was mein Problem ist, oder? Sei das, ich möchte Zugriff zu Daten haben, die mir wichtig sind, oder ich möchte ein Thema diskutieren, wo ich einen Sparringspartner brauche. Da gibt es höchstwahrscheinlich Interfaces, die besser und einfacher nutzbar sind. Ich glaube, das, was du sagst, wenn du dich einloggst in ein Dashboard und du möchtest die Quartalszahlen dir anschauen, und dann wirst du ein Dashboard sehen. Und du willst jetzt nicht, dass dir eine KI die Zahlen vorliest und sagt, hey, und wie ist der Trend, sondern das kann man schnell erfassen, das ist einfach. Ich glaube, interessant wird es dann, wie interagiert man damit, wenn man zum Beispiel noch zusätzliche Dinge haben möchte. Und ich glaube, das ist, wo dieser Dialog sehr, sehr hilfreich ist. Also ich habe eine Anforderung, ich weiß vielleicht ungefähr, was ich möchte, aber vielleicht auch nicht. Und ich kann dieses Frage-Antwort-Spiel, das man heute ja mehrheitlich, entweder macht man es, weil man es zusammenklickt, oder man chattet und schreibt diesen Dialog rein. Aber ich glaube, da ist man einfach viel schneller. Die KI sagt was, man kann interagieren. Wenn was rauskommt, das vielleicht nicht dem entspricht, was man möchte, muss man nicht warten, bis diese ganzen Tokens geschrieben wurden. Man kann sagen, nein, halt mal bitte, so habe ich das gemeint. Also diese Interaktion, glaube ich, da ist, wo dieses Voice-Interface sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich glaube auch eben auch, was kommt danach? Zum Beispiel ein Use Case, den ich sehe, und das ist für mich auch ein bisschen ein Problem. Wie gesagt, ich unterhalte mich sehr viel mit dem OpenAI Voice Agent. Zum Teil 40, 50 Minuten, weil ich habe eine Idee, ich habe etwas im Kopf, dann ist das mein Sparringspartner, ich denke viel besser im Dialog. Und dann habe ich diese Session und dann schreibt mir dieser Voice Agent zwar in dieses Chatfenster rein, aber zum Teil werden die Dinge zusammengefasst. Also ich kann nicht mehr das Transkript selber rausholen, ich kann es nicht weiterverarbeiten. Zum Teil läuft dann der Kontext voll. Und dann merke ich einfach, oh, es ist gut, aber jetzt auch nicht gut, weil ich kann daraus jetzt nichts mehr ziehen, ich muss da mühsam durchgehen. Also da sieht man auch, oder ich glaube, es ist am Ende, was möchte ich, wie interagiere ich und was möchte ich am Ende mit den Dingen machen. Und das ist einfach, das Voice-Interface ist ideal für viele Dinge, aber einfach nicht ideal für alles.
Ja, definitiv. Also ich sag mal, ideal für alles wär traumhaft, weil ich ja schon vorher so sehr liebe. Aber ich find's halt auch spannend zu sehen, wie die KI auch anders wahrgenommen wird, wenn es halt mit einer Stimme kombiniert wird. Also ich bin beispielsweise mit ChatGPT oder Anthropic, bin ich viel frecher, wenn ich es einfach nur schreibe und lese. Wenn ich aber mit ihm rede, dann bin ich irgendwie freundlich. Es ist einfach automatisch, ohne dass ich das jetzt bewusst will. Und bin halt davon überzeugt, dass es macht Halbsätze mit allen. Es ist jetzt, wie du sagtest, man hat Gefühl, auch wenn man weiß, es ist eine KI und es ist jetzt nichts Lebendiges, aber man ist im Dialog und das hilft einem im Kopf ein bisschen mehr zu beflügeln, um ein bisschen kreativer zu denken, ein bisschen aus sich rauszukommen. Deswegen auch an alle Hörer, probiert es einfach aus, geht einfach mit ChatGPT in den Dialog, unterhaltet euch und über Themen, die euch wichtig sind, und dann schaut mal, was ihr für Ergebnisse rausbekommt. Finde ich halt grandios. Und
ich muss ja sagen, ich habe heute, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich mich auch mit ChatGPT unterhalten. Und am Ende ist es ja ein bisschen awkward, wenn es fertig ist, oder? Weil du hast es. Und ich habe mich dabei enttappt, wie ich gewartet habe, bis ChatGPT mich selber verabschiedet hat, bevor ich den Hörer aufgehängt habe. Und da habe ich schon gedacht, ja, es ist jetzt schon nicht nötig, höchstwahrscheinlich, um da jetzt noch 10, 20 Sekunden dran zu bleiben, um die Verabschiedung sauber durchzuziehen. Also ja, die ist für mich schon ein bisschen menschlicher. Aber was ich schon sehe, und ich glaube, das ist eben das, was interessant ist, oder? Und ich glaube, das haben wir, glaube ich, im Vorfeld schon mal diskutiert, wenn es auch darum geht, wie zum Beispiel KI Schülern helfen kann, oder? Was mir schon im Dialog aufgefallen ist, ich habe mich über ein technisches Thema informiert, wo ich einfach nichts, ich wollte auch wissen, bin ich da sattelfest oder nicht. Und die KI hat dann etwas gesagt, wo ich keine Ahnung hatte. Also ich wusste einfach nicht, was sie meinte. Und das Schöne ist einfach, ich kann ohne Bedenken einfach sagen, hey, was bedeutet das? Also weißt du, wenn du mit jemandem sprichst, weil wir sagen, ja, wir kennen uns ja wirklich gut aus und wir kennen uns auch gut aus, aber dann sprichst du mit jemandem, der sagt was, dann ist es vielleicht eher schwieriger für ein Thema zu sagen, hey, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was es ist. Und das
kann natürlich die Blöße geben.
Das ist wirklich etwas, wo ich sage, das beflügelt mich auch ein bisschen, weil du hast einfach diesen offenen Dialog. Du kannst deinen Drang nach Wissen und Verstehen einfach ohne Scham wirklich einfordern. Und das ist schön, oder? Und wie gesagt, ich hatte dieses Beispiel ja, ich habe als Schüler so einen Kurs gegeben, wie sie KI nutzen können, um besser lernen zu können. Und mir ist das wirklich aufgefallen, dass da wirklich Schüler der KI gesagt haben, hey, ich verstehe es nicht. Und ich habe dann mich mit Lehrern unterhalten und die haben gesagt, das würde nie ein Schüler in der Klasse sagen. Weil einfach diese Blöße zu sagen, hey, ich schnall's nicht, ich kannst du es mir bitte anders erklären, das macht niemand. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen diese Power, die man hat, wenn man sich mit einem System unterhält, das sehr viel Wissen hat, dieses Wissen unterschiedlich preisgeben kann, aber überhaupt keine Vorurteile hat, welches Wissen, über was man diskutieren muss. Und das finde ich schon etwas, was mich persönlich eigentlich super motiviert, um da wirklich sehr viele Fragen zu stellen.
Ja, also ich finde es halt stark. Aber wenn du jetzt mit so lauter Schülern da reingegangen bist und auch, ich sag mal, mit sehr vielen sensiblen Daten sind wir wieder bei dem Thema, was ich halt immer drauf achte. Datensicherheit, Datenschutz, persönliche Daten. Also ist schon befremdlich halt, was dann damit passiert und wie viel die KI jetzt wirklich von dir mitnimmt, stimmtechnisch, auditiv, was davon weiterverwendet wird, was nicht. Und da sehe ich halt auch schon Bedenken. Es gibt aber halt, wenn man ganz ehrlich ist, gibt halt auch keine Alternativen. Das ist ja das große Problem. Wir haben den weltbesten Synthetisierungsplattform, 11 Labs, die beste Chat-Software für das ganze ChatGPT. Und wenn man jetzt auch noch den Voice-Bot nimmt von ChatGPT, ist halt schon genial, was das alles kann. Aber es ist halt fragwürdig, was halt Datensicherheit und Datenschutz angeht.
Ja.
Ja. Da bist du aber neutral dann eher.
Ich bin da, ja, ich glaube, wir sollten da mal so eine Diskussion geben, wenn wir einfach sagen, wo wir sind. Ich bin neutraler. Ich sehe natürlich, was du meinst. Und ich glaube, eine gewisse Gefahr besteht. Am Ende mache ich für mich einfach auch den Kompromiss und sagen, was ist der Output, den ich dafür kriege. Ist ja wie bei vielen Dingen, oder? Ist ja nichts gratis, war es ja nie, oder? Egal, ob du bei Google gesucht hast, ob du bei Facebook oder Instagram warst, nichts war ja gratis, weil du hast immer mit irgendwelchen Informationen bezahlt. Hier glaube ich einfach, den Mehrwert, den ich kriege, im Verhältnis zu was ich preisgebe, ist es mir wert, um es zu machen. Ich glaube eben, es gibt... Ich bin nicht mal sicher, gibt es Dinge, die ich nicht reinsprechen würde, die mich persönlich angehen? Ich persönlich würde, glaube ich, alles diskutieren, weil ich gehe davon aus, das interessiert irgendwie niemanden sonst, oder? Aber ich sehe natürlich, wo du herkommst, oder? Und ich möchte die Gefahr auch nicht kleinreden. Ich glaube, das ist etwas wie bei vielen Dingen, oder? Und wir haben das auch schon öfters diskutiert, ist die Frage, die Leute müssen verstehen, was die Risiken sind, und dann für sich selber entscheiden, ob sie dieses Risiko eingehen möchten. Und ja. Da, glaube ich, da sind wir unterschiedlich. Ich bin bereit zu sagen, okay, mir ist es eher mal egal für das, was ich rauskriege. Du bist da sicher mehr auf der anderen Seite und sagst, nein, ist mir wichtig, dass ich meine Datenhoheit habe. Aber ich glaube, wir können informierte Entscheide treffen. Und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt, oder? Problematisch wird es dann, wenn du nicht weißt, was du machst und du bist am Ende dann überrascht oder jemand sagt dir, hey, das darfst du nicht. Also ich glaube, da sind wir beim Thema. Die Leute müssen wissen, wo die Risiken sind und dann für sich entscheiden.
Es gibt halt verschiedene Themen, das muss man halt wissen. Und mir geht es halt darum, wenn ich weiß, was mit meinen Daten passiert, wohin sie gehen, dann kann ich für mich die Entscheidung treffen, ach, ich sage das jetzt trotzdem oder ich nutze es jetzt trotzdem oder ich will es nicht nutzen. Aber diese Intransparenz, die nervt mich halt und die meisten Leute, denen ist nicht genau klar, was mit den Daten passiert, dass deine Audiostimme mit deinen Audiodatei, mit der Audioaufnahme, mit deiner Stimme halt teilweise quer über den Teich geschickt wird nach Amerika, wo es dann verarbeitet wird, wo dann deine Stimme und alles liegt, inklusive das Transkript wird dann darin natürlich gespeichert und dir dann halt zurückgespielt. Aber dass diese Logik dahinter steckt, das ist dann alles halt verarbeitet auf amerikanischen Servern, die halt ein anderes Verständnis für Datenschutz und Persönlichkeitsrechte haben. Und deswegen müssen wir zumindest darüber aufklären. Die Menschen müssen dann für sich entscheiden, was sie machen natürlich. Aber ich finde es halt wichtig, dass sie wissen, was mit den Daten passiert und mit den Stimmen passiert. Beispielsweise gibt es ja andere Anbieter wie 11 Labs, das auch ChatGPT mit dem, nicht ChatGPT, OpenAI mit dem Whisper-Modell, die selber angegeben haben, sie haben die meisten Daten aus dem Internet. Und dann guckst du an, Whisper wurde trainiert auf ca. 5 Millionen Datensätzen, die aus dem Internet geklaut wurden, von YouTube bis hin zu Podcasts, Radiobotschaften, Nachrichten und auch Hörbüchern. Und das sind so Sachen, das finde ich halt nicht zwingend in Ordnung und das einfach so trainiert wurde. Aber wie gesagt, da haben wir partiell unterschiedliche Meinungen.
Nein, also ich glaube, da, oder hast du dieses Gerichtsurteil, hast du auch gelesen, dass Anthropic Bücher verwenden darf, um zu trainieren?
Genau. Verstehe ich nicht.
Ja, super. Ich finde es, ich kann es eigentlich gut verstehen. Weil für mich ist es die Frage, und das, ich glaube, das ist einfach eine tiefe Frage. Und vielleicht sollten wir uns wirklich da mal auch mal darüber unterhalten. Weil ich glaube, wir sind wirklich, in solchen Themen sind wir wirklich, wirklich anders. Gerade dieses Thema, für mich ist es ein Fair-Use-Thema. Und ich glaube einfach, es gibt ja folgendes Problem mit den Büchern, vielleicht einen kurzen Exkurs, warum ich finde, dass es eigentlich wichtig ist. Bücher sind online zugänglich. Die Frage ist, kann man die jetzt legal verwenden oder nicht? Und ich glaube, dieses Urteil, dass diese Bücher nun als Fair Use gelten und das Fair Use heißt, man darf das eigentlich verwenden für Zwecke, ohne dass man da in Copyright Infringements, also Copyright Verstöße reinläuft. Glaube ich, ist sehr gut, weil dann hat man für verschiedene Teilnehmer in diesem Markt, jetzt für die Amerikaner, vielleicht dann irgendwann auch für die Europäer, ein Marktumfeld geschaffen, wo es legal ist, dieses Wissen zu verwenden. Wenn man das nicht macht, andere machen es. Und ich glaube einfach in diesem ganzen Wettlaufen, den wir auch ein bisschen haben und diese Marktvorteile, die wir vielleicht auch gegenüber Drittländern und Drittstaaten in diesem Wettlauf haben müssen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir solche Dinge legalisieren, weil andere Staaten werden es nutzen. Also Russland wird sich nicht darum scheren, China wird sich nicht darum scheren. Und wenn wir solche Dinge verbieten, dann ist es einfach so, dass wir da einen Wettbewerbsnachteil reinlaufen. Und ich glaube einfach, dieses Bessersein und das für unsere Zwecke zu optimieren, dass es für unseren Markt besser ist, dass wir da Vorteile haben, glaube ich, ist einfach relevant in Zukunft. Und darum, glaube ich, fand ich dieses Urteil eigentlich sehr gut.
Ich persönlich habe an sich nicht per se was dagegen. Ich habe nur was dagegen, dass sie so intransparent sind und dass sie dann halt dafür nichts zurückgeben. Also beispielsweise, ich hätte nichts dagegen, wenn sie solche Sachen ziehen und so ähnlich wie sie es bei OpenAI gemacht haben mit Whisper. Sie haben es gezogen, haben dann aber ein Open-Source-Modell zur Verfügung gestellt. Sie nutzen für ihre eigene Transkription natürlich eine weiterentwickelte Version, die viel besser ist, aber trotzdem mit den Datensätzen wurde halt ein Open-Source-Modell geschafft, was dann frei zugänglich ist und auch frei genutzt werden kann. Das heißt, da bekommt man als Gegenzug, als Allgemeinheit, als Gesellschaft noch was zurück, wo ich dann sage, okay, unter dem Aspekt kann ich das noch eher verstehen, aber einfach so, nö, ich mache das jetzt für mich privat und ich ziehe alle Daten, ich persönlich halt nicht ein. Die verdienen genug.
Ja, aber es gibt ja zwei Dinge, oder? Das eine ist, wie haben sie die Daten erhalten? Und da sind ja zwei Dinge, die sie gemacht haben. Das eine, sie haben Archive verwendet und haben die einfach gedownloadet, also illegal erworben. Und für das müssen sie sich ja immer noch verantworten. Und das ist ja mit diesem Urteil eigentlich nicht, das ist immer noch, hey, das ist ein Copyright-Verstoß. Das zweite, was sie gemacht haben, sie haben Bücher gekauft, gebrauchte Bücher gekauft, die auseinandergenommen und alle Seiten gescannt, um dieses Wissen zu haben. Und das geht jetzt, das ist eigentlich das, wenn du dieses so illegal erworben hast, dann kannst du es eigentlich verwenden, um zu trainieren. In dem Fall haben die das Buch publiziert haben, nichts gesehen, weil die das eigentlich, ja, weil die haben gebrauchte Bücher gekauft. Also, aber die haben natürlich, die haben die Bücher erworben und anstatt sie zu lesen, haben sie einfach trainiert. Und das ist ja der Fall, da haben sie ja Recht bekommen, dass sie das dürfen. Aber was das auch ein Scheißjob hat, da habe ich mir überlegt, wenn du Millionen Bücher einscannen musst, glaube ich, ja.
Ja, nee, macht glaube ich, keinen Spaß. Ja, und ich sag mal so, es funktioniert ja, wenn wir bei dem Thema sind, Voice, es funktioniert ja bei Voice ja ähnlich. Das heißt, bei Voice ist es so, dass du dann lauter Leute beauftragst, die dann Audiopassagen einsprechen mit gewissen Begrifflichkeiten, bestimmten Tonalitäten, Nuancen und dann halt dir so einen Audiokorpus schaffst. Das ist bisher beispielsweise die Software Dragon von Nuance, mit sehr langer Zeit einer der bekanntesten und besten Transkriptionssoftware waren. Die haben nämlich explizit diese Audio Daten eingekauft und halt unter verschiedenen Voraussetzungen. Die haben da Daten eingekauft, um Störgeräusche aus dem Büro zu haben, Störgeräusche aus dem Krankenhaus im Hintergrund zu haben. Und dann solche Aufnahmen haben sie dann halt verwendet, damit diese sehr gut rausgefiltert werden können und die Transkription funktionieren. So halt eine Grundlage mit untergeschaffen haben für die heutigen Voice-Interfaces, weil die funktionieren ja relativ gut, trotz der ganzen Störgeräusche. Und das passiert, weil die KI versteht, was sind Hintergrundgeräusche, was sind Vordergrundgeräusche und was möchte ich jetzt für eine Stimme erkennen und was möchte ich dann halt für Interaktion dort haben. Und das ist schon enorm wichtig. Die Frage ist halt nur, wenn ich mich jetzt unterhalte die ganze Zeit mit der KI, jetzt ein Voice-Interface nutze und jetzt wieder versuche, da weiterzugehen. Ich komme ja irgendwann an meine Grenzen, weil, wie du sagtest, wir sind dann irgendwann in einem Kontext-Window, wo das Memory nicht mehr ausreicht. Mhm. Was dann?
Hast du das schon mal erlebt, was dann passiert?
Der wird halt dumm.
Bei mir hat sich dasselbe immer wiederholt. Also es war wirklich so, er hat einfach dasselbe gesagt, nach etwa 30 Mal in kurzen Abständen habe ich gesagt, ja, ich glaube, wir müssen hier unterbrechen, aber habe abgehängt, ja. Ja.
Ja, es ist deswegen, ich glaube, das geht halt eher, der Voice-First-Ansatz geht eher zu einem multimodalen Ansatz und nicht einfach nur alles Voice-First, sondern wir haben ein Mischverhältnis, wo wir ein paar Themen sind Voice, ein paar Themen werden uns visuell dargestellt, ein paar sind grafisch, manche muss man wirklich eintippen, wie zum Beispiel das Passwort, aber wir müssen halt gucken, welche sind so banal, so einfach, dass ich die halt wirklich mit der Sprache am einfachsten steuern kann und auch da ein gewisses Grad von mehr Barrierefreiheit schaffe für Leute, die eingeschränkt sind. Mhm. Und vielleicht auch eine neue Art von Software-Interfaces und Software bereitstelle, weil ich sehe halt, dass ein Trend dahin geht, aber es auch ein bisschen vorsichtiger Trend ist. Da wollen ein paar Leute was machen, aber auch sehr viel Unsicherheit, ob das vom Markt so angenommen wird, weil sie Schiss haben, dass es dann genauso läuft wie bei Siri.
Ja. Nein, ich bin absolut bei dir. Wie gesagt, ich glaube sehr stark an das Interface. Ich glaube nicht daran, dass es nur dieses Interface sein kann. für gewisse Use Cases. Wie gesagt, ich glaube, es gibt Use Cases, wo es sehr gut funktioniert. Für viele funktioniert es nicht universell, weil einfach andere Modalitäten immer noch wichtig sind. Aber es ist ein cooles, ist wirklich eine coole Art und Weise, mit LLMs zu agieren und mit Systemen zu interagieren, weil es sehr natürlich ist. Oder? Wir sind uns gewohnt, eine Diskussion zu führen.
Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist halt nicht nur für LLMs gut. Ich glaube, es gibt halt genug Bereiche, wo halt Voice Interfaces einem extrem viel Arbeit abnehmen können und wo man halt sehr, sehr viel Zeit sparen kann. Eine Sache, die ich mit einem Anwalt besprochen hatte, ist den einzelnen Mandanten von ihm ein Voice-Interface zur Verfügung zu stellen, das dann alle Informationen und Dokumente, die der Anwalt ausgearbeitet hat, per Sprache durchsuchbar machen, dass er einfach raussuchen kann, habe ich das und das schon mal gemacht oder haben wir dazu eine Passage in dem Vertrag und dass die Sachen dann halt rausgesucht werden und dann vorgelesen werden, weil es in der Regel bei ihm sonst halt so läuft wie bei vielen anderen Anwälten. Da wird einfach dann halt die Rechtsanwaltsgehilfin angerufen, die das dann manuell raussucht, anstelle, dass der in seinen Dokumenten sucht. Und das ist so eine Mischung aus Kundenservice, aber auch Dokumenten durchsuchen und Archivierung und schneller Zugang zu dem bringen, was für ein Wissen wir aufgebaut haben, also jetzt für den Mandanten spezifisch. Und das fand ich sehr spannend halt, weil ich sagte, ich habe bis jetzt noch keinen Anwalt gesehen, wo ich sowas bekomme.
Nein, ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen lernen, wo die Reise wirklich hingeht, oder? Und wir haben ja vorher mal gescherzt, vielleicht ersetzen wir ja dann irgendwann unsere Frauen mit KIs, weil die uns immer recht geben. Das ist ja das Schöne. Die sind so trainiert, dass eigentlich egal, was du sagst, wir haben recht. Und das ist ja nicht etwas, was uns gewohnt sind.
Genau. Ich habe auch immer recht. Das ist so schön.
Egal, wie schlecht die Idee ist. Du hast recht, Herr Mann.
Ja, das war... Das stimmt schon. Manchmal ist es so schön, einfach recht zu bekommen. Aber manchmal ist es auch vielleicht nicht zuträglich, wenn die KI einem recht gibt und die Idee doch ziemlich dämlich ist.
Ja. Aber mich würde schon interessieren, wenn hier jemand noch reinhört nach 40 Minuten, wo verwendet ihr Voice? Gibt es Use Cases, die ihr gesehen habt, die anders sind, als was wir besprochen haben? Gibt es Dinge, die ihr besonders gerne macht oder wirklich auch Dinge, wo ihr sagt, hier wird es nie funktionieren? Ich glaube, es würde mich schon interessieren, weil ich glaube, etwas, was wir vielleicht auch mal aufnehmen sollten und vielleicht auch mal schauen, ob wir jemanden zu dem Thema einladen können, ist, wie werden sich diese Interfaces in Zukunft entwickeln? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage und ich glaube, das ist auch eine Frage, die heute noch nicht wirklich geklärt ist. Heute haben wir dieses Chat-Fenster. Ich glaube, das funktioniert für viele Use Cases sehr gut, vor allem mit Canvas und Artifacts. Aber wo geht die Reise hin? Und ich glaube, das ist schon auch ein sehr spannendes Thema und sicher etwas, wo ich glaube, da kommen noch Dinge auf uns zu, die wir heute so nicht auf dem Schirm haben.
Ich sehe das halt auch so und ich sehe halt, dass auch die Leute unbedingt danach suchen, wenn man zum Beispiel das I.O. von OpenAI sich anguckt oder halt von Humane den AI-Pin, das Bedürfnis, dass ich unterwegs einfach in Sprache kommunizieren kann, ohne mein Handy rausholen zu müssen. Aber die Frage ist es das wirklich? Weil ich finde das schon kritisch, wenn ich halt alles laut von mir her sagen muss. Und die Sachen einfach öffentlich mitteile, um der KI es mitteilen zu können. Aber
ja, lass mich nicht mal drüber diskutieren, was du von diesem Domain-Pin hattest.
Katastrophe. Also, ich meine, die sind jetzt auch schon pleite, oder nicht? Genau, Humane wurde von HP übernommen.
Ja, aber wir haben ja I.O.
Ja, genau, I.O., ja. Also, datenschutztechnisch. No go.
Ja, ja. Ich, Ja, wir müssen uns wirklich, ich glaube, wir brauchen mal Unterstützung. Jeder nimmt mal Unterstützung mit und dann werden wir mal darüber, wo ist es okay.
Genau, genau.
Aber es ist spannend. Ich muss sagen, ich finde es schon spannend, Hermann. Wir sind beide wirklich sehr tief in den Themen drin und das ist wirklich, glaube ich, eines der wenigen Themen, wo wir wirklich nicht immer gleicher Meinung sind. Also die persönliche Auslegung ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist es, oder?
Genau.
Ich glaube, im Grundsatz sind wir uns schon einig, aber so wie man es persönlich auslegen soll, wie man damit umgeht, ja, da sind wir nicht immer gleicher Meinung und ich finde das eigentlich auch spannend.
Ja, definitiv. Also sollten wir auf jeden Fall darüber reden, aber du hast es so schön schon eingeleitet und auch die Zuhörer gefragt, wer jetzt nach 45 Minuten immer noch zuhört. Erzählt uns gerne, was ihr an Voice Interfaces seht, was ihr schon nutzt, was wir noch vielleicht noch nicht erwähnt haben, wo ihr vielleicht auch das Gefühl habt, wo die Reise hingeht, dann schickt gerne eine E-Mail an patrick@kreuz-und-krone.com oder hermann@kreuz-und-krone.com und lasst es uns wissen und dann werden wir auch gerne mal dazu Feedback geben.
Sollen wir das so machen, Hermann? Wenn wirklich jemand hier noch hört und eine Idee hat und uns eine E-Mail macht, dann senden wir ihm eine Kappe.
Ja, okay, machen wir so. Das machen wir so. Dann gibt es eine Kappe.
Ich glaube nicht, dass wir eine Kappe brauchen, aber lass es uns testen.
Also, wir testen das, genau. Das machen wir. Ich bin gespannt. Ja. Aber
super, Hermann.
45 Minuten sind wieder rum. Hat mich super gefreut, wieder mit dir auszutauschen. Patrick, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir sprechen uns in spätestens 2 Wochen erneut.
Schönen Abend, Hermann.
Bis dann. Ciao.